Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle zu einer neuen Review-Episode. Review-Episode 23 und für alle, die jetzt nicht bei YouTube sind, schmeißt alles zur Seite, geht direkt auf die Videoplattform und guckt, wie wir hier unser Set dekoriert haben. Wir sind ein unerschöpflicher Quell kreativer Ideen.
Und keine Kosten und Mühen gescheut.
Erstens das nicht, nein. Und wir müssen aber zugeben, wir haben das hier alles ein bisschen amerikanisiert. Denn was interessieren uns deutsche Feiertage? Halloween steht bei uns auf dem Programm und wir haben uns natürlich zur Review Episode 23 zu diesem Anlass genommen, etwas vielleicht Gruseliges zu nehmen. Etwas Blutiges, yes, vielleicht dann eher noch. Und zwar am 7.11. startet Zombieland. Das ist für uns Grund genug, uns den ersten Teil nochmal zu geben und zu sagen, müssen wir den zur Vorbereitung nochmal schauen. Lohnt sich das überhaupt, dass der jetzt so ein zweiter Teil in die Kinos kommt? Spoiler. Ja. Wer uns nicht kennt, wir sind große Fans, aber macht das in der Analyse auch Sinn? Es bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Insert, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Eure Religion vielleicht.
Gebt uns euren Like.
Ich darf zu meiner Linken wieder begrüßen, Bruder Ronny.
Oh Gott. Bist du schon in der nächsten Folge, lieber Alex?
Ich habe mir einfach nur überlegt, was ist das Gruseligste, das mir einfällt? Die Kirche.
Oh Gott, Religion, ja.
Passend zu Halloween. Gott. Und da direkt die, ich weiß nicht, was die Quote ist in Deutschland, aber die Zuhörerschaft direkt halbiert.
Partysprenger Alex. Es tut mir leid. Wir können ihn gerne buchen, er holt dann immer seine Taschenbibel bei jeder Gelegenheit raus und vertreibt euch die Gäste.
Ja, das ist das gute Buch, ne? Oder kriegst du den Schlucki rein? Gut,
Stuff.
Das gute Buch. Oh Mann, ja. Yes,
mio. Ja, als Antichristen kann man so eine Witze reißen. Das ist das Gute.
Ey, ich bin hier thematisch voll, ne? Ich habe mich hier inspirieren lassen vom Raum, vom Thema. Hm. Halloween. Gruselig.
Hm. Blutig. Angst. Hm. Bipper.
So sieht's aus. 23. Review.
Ach, Mensch, wie die Zeit vergeht.
Genau.
Die flitzen hier einfach so durchs Jahr durch, die Folgen.
Sehr, sehr krass. Oh, du hast es ja schon angedeutet.
Sehr, sehr krass. Interessiert mich doch ein Scheiß, was
genau,
du gesagt
wir müssen
hast.
Ja weiter im Text machen. Bübli.
Zur Kenntnis genommen.
Altes Geld, Junge.
Ja, okay.
Genau. Wie du es bereits nicht gesagt hast im Intro, Zombieland Double Tap oder Zombieland 2 Double Tap. Ich weiß nicht, wie genau der Titel tatsächlich ist, ob es einfach nur der Untertitel ist oder ob die 2 auf jeden Fall mitkommt.
Nee, ich glaube nicht. Zombieland Double Tap.
Tatsächlich, ja?
Ja.
Gut.
Zu Deutsch, Zombieland. Doppelt hält besser.
Ernsthaft?
Das ja, ist doch die perfekte Ergänzung zu dem Film, den wir heute in der Review haben. Zombieland. Eine Komödie, die euch killt.
Das ist der deutsche Untertitel?
Das ist der deutsche Untertitel. Guckt gerne nochmal auf die Blu-ray, die wir hier drapiert haben auf unserem Tisch. Und er wird feststellen.
Oh mein Gott. Das ist der Font ist so klein, das habe ich nicht mal zur Kenntnis genommen. Gekonnt ignoriert.
Der Font ist doch unverschämt schlechter einfach draufgeschmiert.
Auch das, ja. In der Reihenfolge.
Ah, Zombieland, ja. Der Untertitel, der hier unbedingt benötigt wurde.
Ja, sehr, sehr unangenehm. Hast du mich direkt das Gruseln gelehrt hier. Und wo wir bei Gruseln sind, liest doch eine von deinen selbstgeschriebenen Reviews vor.
Ach, was für eine Überleitung.
Ja.
Zombieland kam am 10. Dezember 2009 schon in die Kinos. Also gleichzeitig auch eine Premiere. Wir hatten es hier in unserer Jubiläumssendung, wo wir die ganzen Jubiläen auch von anderen Filmen abgefeiert haben. Schon mit drin, Zombieland.
Du meinst, er war ein Jubilar?
Ja. 2009.
In der Jubiläumsepisode?
Richtig. Alles, was er sagt. Deshalb schauen wir uns an. Zombieland. Für alle, die noch nicht gesehen haben oder noch sehen wollen, spätestens nach unserer Review, trotzdem schon mal.
Das, was mir an Energie heute fehlt, bringt ja. Ronny hier mit ein.
Alle meine Zellen und so. Hier kommt die Synapsis zu Zombieland. Achtung. Das Leben von Columbus könnte so schön sein. Pizza, Softdrinks und World of Warcraft hören sich nach einem idealen Stundenplan an. Leider rollt eines Tages die Zombie-Apokalypse über Amerika hinweg und der schüchterne Student muss sich plötzlich an strikte Regeln halten, um nicht selbst als Fastfood zu enden. Auf der Reise zu seiner Heimatstadt stößt Columbus auf den stark bewaffneten Tallahassee, der das Metzeln von Untoten zum Hobbysport erkoren hat. Beide raufen sich zusammen, um kurz darauf von gewitzten Geschwistern abgezockt zu werden. Zu fleischfressenden Zombies gesellt sich dadurch das wohl schlimmste Thema für introvertierte Nerds, das Zusammenleben mit anderen Menschen.
Ja.
Da bin ich gut durchgekommen, fand ich, dieses Mal.
Ja, fand ich auch.
Ich habe mir fast selbst ein Bein gestellt durch gewitzte Geschwister. Da muss ich fast ein bisschen selbst lachen.
Das ist hier der ganz nah dran am Fischer Fritz, ne?
Ja, aber ganz nah.
Ja, nicht schlecht.
Zombieland, ihr wisst ungefähr, um was es geht. Synopsis bei dem Film kann man eigentlich fast gar nicht mehr rausholen.
Das ist richtig.
Warum? Kommen wir aber, glaube ich, auch noch ein bisschen in der Analyse dazu.
Plot ist tatsächlich auch überschaubar.
Oh!
Von daher möchte man ja auch nicht jetzt hier in der Synopsis zu viel von wegnehmen.
Ja, das stimmt allerdings.
So.
Die Basis ist gesetzt, ihr wisst ungefähr, um was es geht.
Richtig, also machen wir direkt hier den nächste Bookmark und sagen, kommen wir zum Cast.
Stab und Besetzung, wer hat denn hier eigentlich mitgespielt und wer hat das ganze Ding denn produziert? Der Hauptcast und hier als erstes zu nennen Jesse Eisenberg, er quasi macht hier den Narrator, er erzählt ein bisschen was und ist auch als erstes zu sehen. Und bei Jesse Eisenberg, gerade auch wenn ihr den Trailer jetzt zu Zombie Double Tap gesehen habt, der wird einfach nicht
Zombie
alt.
Zombie Double Tap?
Zombie Double Tap?
Bin gespannt, wie viele Abwandlungen dir noch so einfallen.
Okay. Double Land Zombie Tap.
Ja.
Da hat man schon gesehen, Jesse Eisenberg, der wird einfach nicht alt. Der
ja,
wird einfach
der
nicht älter.
Der ist
irgendwo als Kind reingefallen. Und
ich glaube auch, dass die aus irgendeinem Labor sind, genauso wie mit Keanu Reeves.
Ja.
Und noch einigen anderen Kandidaten, die mir da einfallen.
Gut. Und deshalb musste ich erst mal gucken, wo hat er denn jetzt eigentlich so als erstes mitgespielt? Weil man hat ja so ein paar Stationen von ihm auf dem Schirm.
Ja.
Aber einer seiner ersten Filme war unter anderem The Village.
Ja.
Konnte ich mich echt gar nicht mehr dran erinnern.
Ist auch
erinnern,
keine so große so. Rolle.
Nee, klar, so eine Randnotiz in diesem Shyamalan-Film. Aber ja, spielt er tatsächlich mit. Und sitzt irgendwo auch mal am Tisch und guckt verdattert in die Kamera. Dann gab es ein paar kleinere Produktionen, dann so ein bisschen stilprägend für ihn, finde ich dann zum Beispiel Adventureland 2009.
Oh, Zombieland und Adventureland.
Ja, an der Seite von Kristen Stewart. Eine ganz witzige Ferienzeit, Coming-of-Age-Komödie so ein bisschen.
Ja, Rom-Com mit ein bisschen Coming-of-Age.
Rom-Com mit einem unglaublich beknackten, aber coolen Behälter.
Kriegst du Behälter irgendwie anders? Unheimlich cooler, beknackter Bill Hader, das ist, also.
Aber das ist so eine
ist
Rolle.
Ist Synonym, oder?
Für Bill Hader. Mit seinen Ticks, wo er immer ausrastet, finde ich einfach klasse.
Bill Hader ist einfach.
Toller Supporting Act.
Der König.
Ja, der König. Dann 2010, quasi ein Jahr später, schlüpft er schon in seine mehr oder weniger erste dicke Hauptrolle.
Finale Durchbruch, falls ihn davor nicht schon in irgendeiner Form gekannt hast.
Social Network, genau. Da schlüpft er in die Rolle von Mark Zuckerberg. Und zeigt mal, wie man so ein Social Network hier aus den
Social Networks
in den Himmel hebt.
Genau.
Was habe ich gesagt?
Alles gut.
Zombie Network. Okay. Facebook Network.
Networkland.
Double Click. Dann 2011 der erste Film mit Ruben Fleischer, der hier Regie geführt hat, 30 Minutes or Less, also
nicht
30
gesehen.
Minuten oder weniger, habe ich gesehen, muss ich zugeben, habe ich komplett vergessen und komplett aus meinem Speicher verdrängt.
Aber ja, interessant, dass sie da schon mal zusammengearbeitet haben tatsächlich.
Genau, aber relativ harmlos, aber glaube ich so eine ganz nette Komödie, die man mal so ne, auch als Fastfood verdrücken kann. 2013 nochmal eine größere Nummer, wie ich finde, Now You See Me, also die Unfassbaren, wo er den Anführer von so einer Magier-Truppe spielt, die auf Robin-Hood-Manier quasi Geld wegtricksen und dann quasi den Ärmeren oder den Zuschauern zukommen lassen. Gab es auch später noch einen zweiten Teil?
Genau,
ich glaube,
war
2016.
Erfolgreich genug für einen zweiten Teil. Auch da ist er vertreten.
Nette Abendunterhaltung auf jeden Fall. Und gut gemacht, kann man eigentlich
lassen
sagen.
Lassen sich gut weggucken, ja.
Dann 2015, American Ultra.
Besonderer Platz in deinem Herzen. Ja. Ich weiß davon.
Hat einen besonderen Platz in meinem
Warum
Herzen.
Warum auch immer.
Ein Film von Nima Nourizadeh, der auch Project X gemacht hat. Auch, ja. auch der ganz, ja, ja, ganz oben in meiner Rangliste. Hat, trifft irgendwie mit seiner Art, Filme zu machen, genau meinen Nerv.
Ja, da trifft er auch wieder auf Kristen Stewart.
Genau, und da auch wieder vereinigt da in Adventureland mit Kristen Stewart.
Weißt du, was American Ultra besser gemacht hätte? In meinen Augen.
Zwei Kristen Stewarts?
Oh, verdammt. Das ist keine schlechte Antwort.
Danke, kannst du mich gerne buchen.
Hast du mich voll gekriegt.
Um
ich wollte
zu
eigentlich sagen, wenn es ihn auch mit Bill Hader wieder zusammengeführt hätte.
Oh, damn, wenn er auch wieder dabei gewesen wäre. Ja,
ah, den Sinn. Hast du jetzt nicht kommen sehen, ne?
Nee, den habe ich nicht
kommen sehen. Ich habe aber deinen auch nicht kommen sehen, lass mal.
Sehr gut. Jesse Eisenberg, dieses Jahr war er noch zu sehen in The Art of Self-Defense. Da hatten wir den Trailer in der Update-Episode. Sah sehr interessant aus.
Ja, super Indie-Streifen, kriegt ziemlich gute Kritiken auch.
Ja, ja, bei IMDb so. Irgendwie so knapp an der 7 vorbei. Mhm. Aber solides Ding auf jeden Fall. Hat immer noch keinen deutschen Starttermin, obwohl er im Sommer jetzt schon in den US-amerikanischen Kinos lief.
Ja.
Mal gucken, wann das Ding hier noch rüberschwappt. Zur Not wahrscheinlich einfach direct to Blu-ray.
Ja, oder im Stream.
Oder auch das. Viele Komödien, viel Action und ein bisschen Gaga-Dadaismus dabei, ja, aber spielt eigentlich zwischendurch immer mal auch in so Dramen, Social Network ja auch gerade genannt.
Ja, ja, wobei man sagen muss, er sucht sich zwar immer mal so Dramen aus, aber er ist schon eher bekannt, vom Social Network jetzt mal abgesehen, dafür, dass er so ein bisschen den
trotteligen Kumpeltyp-Loser-Dude
spielt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
2020 kommt er aber zum Beispiel noch mal ins Kino mit Resistance, ist so ein Zweites Weltkriegsdrama.
Was ganz Neues für ihn. Da kann Wobei man da auch einen Loser-Typen braucht.
Erstens das, ja, aber ich glaube, ich traue ihm das zu. Und ich bin auch gespannt, das zu sehen auf jeden Fall.
Nein, er hat sich ja so, glaube ich, so ein Stück weit selbst festgelegt oder ihm wurden nur die Rollen angeboten und er hat halt einfach zugegriffen. Keine Ahnung. Aber ich traue ihm zu, dass er da, dass das Spektrum da
ist. Justice League habe ich ganz vergessen.
Oh, stimmt.
Lex Luthor.
Oh ja.
In zwei Filmen. Und
mit der Glatze.
Und der dritte ist, glaube ich, auch schon angekündigt, oder?
Bitte?
Da soll, glaube ich, noch irgendwas kommen.
Da ist was announced
im DC-Universum, da soll er ihn nochmal spielen.
Okay. Da hat die Welt bestimmt drauf gewartet.
Alex muss erstmal Luft holen.
Next.
Deshalb fahre ich fort. Woody Harrelson, glaube ich, schon mindestens jetzt zweimal in der Sendung gehabt. Deshalb ganz kurz, wer Woody Harrelson nicht kennt, White Man Can't Jump, 92. Über so Sachen kurz aufgetreten, No Country for Old Men ging nicht ganz so gut aus, 2007. Dieses Jahr zu sehen, Roland Emmerich, Midway, 2019 und dann nächstes Jahr in Venom, Teil 2. Venom 1, auch von Ruben Fleischer.
So ein schlechter Aftercredit.
Also so ein bisschen so eine Connection auch da zu finden. Mit dabei Emma Stone, 2009, noch relativ unbekannt.
Da war sie neu noch, ja.
Also da war sie noch recht frisch. Mm. 2007 ihren Einstand gegeben.
Soll das heißen?
Was?
Ich unterstelle, Fräulein Stone ist immer noch frisch.
Ja, sie ist, ja, okay. Ich nehme es zurück. Sorry, Alex. Sorry.
Da verstehe ich keinen Spaß.
Okay, ja. War im Delirium gesprochen.
Ja, aber Superbad haben wir das erste Mal gesehen.
2007.
Genau. Und dann unmittelbar danach eigentlich Zombieland, für mich zumindest.
Ja,
auch.
Gab ein paar kleinere Produktionen noch nebenbei, genau. Leicht zu haben, auch sowas.
Da schien sie sich ja auch irgendwie auf ein Genre festzulegen, ein bisschen. Ja. Dann kam ja auch noch Easy A.
Genau, war leicht zu haben, glaube ich, im Deutschen dann.
Gott, ja.
Ja, sorry.
Ja. Und das war so alles so diese ähnliche Nische.
Ja.
Und dann hat sie sich ja entschieden,
ich so jetzt ernst.
Richtig erfolgreicher Schauspieler in Hollywood zu werden, den man ernst nehmen sollte.
Ja, 2011 zum Beispiel mit The Help.
Ja. Schwere Kost.
Schwere Kost, Drama, aber immer noch leicht verdaulich, finde ich.
Für mich schwer genug.
Oh, okay.
Und also ja, also ist nicht so mein Jahrhundert.
Hat sie auf jeden Fall dann auch befördert, um zum Beispiel in so richtigen dicken Dingern mitzuspielen. The Amazing Spider-Man 2012 war sie dann dabei, auch in der Fortsetzung noch. 2013 dann ist sie zum ersten Mal auf Ruben Fleischer getroffen, nämlich in The Gangster Squad.
Ach, den,
Richtig gut, ne? Platz 2, oder?
Der Trailer, das ist zum Beispiel voll mein Jahrzehnt gewesen. Das Cast, großartig, ne? Auch mit Ryan Reynolds. Und das war ja dann eine der großen Kontroversen. Ich meine, es hätte den Film jetzt nicht wirklich mehr gerettet, aber da gab es ja diese kompletten Reshoots nochmal. Mhm. Uff, der war nicht mal so gut. Sorry, Ruben.
Muss ich mich leider anschließen. Aber nicht das Thema von heute.
Zum Glück.
2016 dann, also innerhalb von, lass mich nochmal kurz lügen, 9 Jahren hat sie es dann geschafft, ganz oben sich anzusiedeln in der Liga der Schauspieler, und zwar mit La La Land. Und da hat sie sogar den Oscar dann abgesahnt als beste Darstellerin.
Besser ist das.
Was kommt als nächstes? Double Tap steht in den Startlöchern.
Und dann wird einfach der Zombie direkt, also Zombieland war es zuerst, dann war es nur Zombie, jetzt einfach nur Double Tap.
Ihr wisst, wovon ich rede. Und unter anderem DT demnächst zu sehen, ist für 2021 jetzt gescheduled, also angekündigt für Cruella. Mhm. Die Origin Story quasi des Bösewichts von 101 Dalmatiner.
In real verfilmt, genau.
In real verfilmt. Da gab es auch schon das erste Teaserbild. Ja. Guckt mal bei IMDb vorbei. Sieht sehr
interessant aus. Hatten wir auch in den News einmal kurz erwähnt, meine ich sogar.
Ja, auf jeden Fall. An ihrer Seite spielt die kleine Schwester Abigail Breslin. Auch da hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, hat auch in einem Shyamalan-Film unter anderem angefangen.
Ja.
Science 2002. Ja. Ich werde alt. Konnte ich mich nicht mehr dran erinnern.
Da war noch richtig klein.
Da muss sie aber noch richtig hier, gerade auf Mai und so.
Also, weil wir jetzt nicht genau, sie war schon relativ sehr jung, ja.
Für mich dann auch, für mich in meinem Herzen der Durchbruch Little Miss Sunshine, eine kleine, ganz große Rolle, wo sie das kleine Mädchen spielt, was unbedingt mal an einem Schönheitswettbewerb beziehungsweise Talentwettbewerb teilnehmen möchte und sich dann mit der kompletten Familie auf einen Boat-Trip begibt.
Ja.
Stark. Dann gab es ein paar kleinere Produktionen, paar Dramen, Hiss and Mit.
Ja, Hit and Miss könnte es auch gewesen sein. 2013 gab es dann Ender's Game mit Harrison Ford an seiner Seite. Kann man auch drüber debattieren, ob das jetzt gut war oder nicht, aber sie spielt da so ein Stück weit das Love Interest ein bisschen. Und 2015, dann, nachdem sie zuerst an der Seite von Harrison Ford war, hat sie sich das nächste Schwergewicht rausgesucht. Arnold Schwarzenegger. Schwarzeneggers Tochter, Maggie. Auch wieder Zombie-Thema.
Wurde schon ein bisschen untot,
aber mit ein bisschen twisty und ein bisschen persönlicher und auch für damals vor allem Schwarzenegger ein
das ist, glaube ich, ja.
Überraschend schwerer.
Mit Akzent.
Ja. Schwere Kost, so die oder ernste Rolle, die sich da rausgesucht hat.
Wir beide auch, ja.
Ja. 2017 dann in der was waren das? So eine
TV-Film. Reboot, Neuverfilmung?
Ja, von Dirty Dancing. Dirtiest Dancing.
Nee, halt stopp, das war der zweite.
Nein. War es denn der zweite Teil? Da gab es einen zweiten Teil von Dirty Dancing oder war es dieses Live-Event, was sie da regelmäßig haben? Ich glaube, das war's. Aber es ist auch völlig irrelevant.
Nee, ich glaube, das war die Neuverfilmung fürs Fernsehen.
Und
ist ja auch wurscht.
Demnächst zu sehen.
Ja, mach weiter.
Ja.
Du kannst es so gut.
An einem anderen Seite von einem anderen Schwergewicht mit Matt Damon. In Matt, was hast du denn jetzt für ein Problem?
Ich habe nur noch mal den Namen wiederholt.
Matt Damon.
Es gibt bestimmt einen, der jetzt ein bisschen ins Fäustchen sich lacht.
Ah, okay, das war jetzt so ein Insider. Stillwater.
Fuck yeah.
Stillwater,
ja, klingt nach schwerer Kost. Matt Damon spielt einen Vater, der nach Europa reist, um seine
Familie zu rächen. Weil er ein sehr, sehr spezielles Set of Skills hat.
Nee, seine Tochter ist in Europa und wird eines Verbrechens beschuldigt, kommt da in Haft und er reist nach Europa, um sie da irgendwie rauszuboxen.
Europa ist ja jetzt nicht so.
Ich glaube, Frankreich. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Frankreich.
Lass es ein schwedisches Gefängnis gewesen sein. Da geht's doch gut da.
Dann möchte ich nichts mehr weiter dazu sagen.
Ja, jetzt haben wir Ruben Fleischer. Ja, schon einmal durch den Fleischer-Wolf gedreht. Weil seine Vita ist so.
Der war ja übel.
Oder?
Hiss and Mit.
Hiss and Mit, wie du sagen würdest, ja. Ich sehe schon die T-Shirts vor meinem geistigen Auge.
Ja, das ist doch so.
Ja, die drucken sich von alleine die T-Shirts. Unerschöpfliche
Quelle, ich sag's doch mal. Also Ruben Fleischer, was hat er denn gemacht? Witzigerweise viel so Fernsehen- und TV-Movies und dann so erste erwähnenswerte Sachen.
Fernsehen und TV. Heute bist du aber.
Da bin ich komplett raus. Mann, ey. Ich sag doch, diese Schnäpse vor der Sendung, immer wieder Alkohol geht einfach
nicht. Ja, aber anders ertrage ich dich halt nicht.
Es ist, ja, was soll ich sagen?
Ein bisschen Wasser nachtanken.
Ich komme ja selbst mit mir nicht mehr klar. Between Two Ferns, da hat er die erste Sendung, ja, geleitet.
Die erste Episode.
Michael Cera.
Ja.
Cera. Ja.
Kiste da.
Gott. Mit Zach Galifianakis, ja, wo mittlerweile The Movie auf Netflix von läuft.
Genau.
Oh, ich hoffe, wir haben nicht allzu viele gerade abgehängt.
Ja, dann als nächstes 30 Minutes or Less, hast du schon erwähnt.
Genau, direkt aus meinem Speicher wieder verschwunden, relativ harmlos, aber kann man es, glaube ich, gut weggucken und von Zombie Lamp finde ich auch richtig gut.
Zombie Lamp, die wir hier übrigens haben, ist war noch dazwischen. 30 Minutes or Less kam danach, dann Gangster Squad 2013. 30 Minutes or Less, also für mich erstmal so gerade so eine Abwärtsspirale. Zombieland, dann 30 Minutes or Less, dann Gangster Squad. Und ich weiß, Einspielergebnis gibt mir nicht recht.
Venom.
Ging es jetzt nicht unbedingt wieder bergauf nach der Abwärtsspirale, weil ich fand Venom halt
letztes Jahr schon
nicht so gut. War also auch eine relativ lange Pause, ne, zwischen Gangster Squad und Venom, 5 Jahre.
Mhm.
Weiß nicht, hat er keinen Gig gekriegt?
Ich könnte mir das vorstellen.
Stück weit zurecht vielleicht
auch. Gangster Squad, ich weiß gar nicht, wie da die Bewertung bei IMDb aussieht.
Das ist gar nicht relevant, wie die Bewertungen im IMDb sind. Viel wichtiger wäre an der Stelle das Einspielergebnis.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Hat er kostendeckend gearbeitet.
Mhm, das stimmt allerdings.
Sei es drum.
Nichtsdestotrotz, Venom 2 darf er auch nicht machen. Andy Serkis hatten wir hier in der Update-Episode
aus Gründen
höchste einfügen und ja, macht das nicht mehr weiter. Aber er ist mit dem nächsten Projekt verbandelt und zwar Jekyll.
Genau, weil man kann sagen, was man möchte. Venom hat mehr als kostendeckend gearbeitet. Mhm. Super erfolgreich für Sony.
Wir sind mit.
Ja.
Jekyll, gibt's noch kein Release-Datum? Keine Ahnung, ich glaube Pre-Production, vielleicht 2020, 2021 dann. Wer hat denn das Ding geschrieben? Red Rees und Paul Wernick, die ja auch gleichzeitig produziert haben und, Spoiler, die auch direkt am zweiten Teil, Zombieland Double Tap, mit an Bord sind und quasi hier das Drehbuch schreiben. Die zeichnen sich zum Beispiel verantwortlich für Monsters Inc., also haben da mitgeschrieben 2001.
Monster AG.
Monster AG, nochmal im Deutschen. Danke, dass wir das hier der Vollständigkeit halber benennen. Deadpool 1 und 2, also 2016 und 2018, nicht minder erfolgreich. Und jetzt 2019 Zombieland Double Tap mitschreiben oder geschrieben haben. Und auch interessant hatten wir in der vorletzten Update-Episode den Direkt. Trailer zu Six Underground von Michael Bay, Netflix-Produktion.
Ja.
Auch da das Drehbuch geschrieben.
Genau. Die sind, glaube ich, auch wichtig, um dem Ganzen die Art des Humors zu geben, den es hat, glaube ich. Weil wenn du tatsächlich so ein, also kann mich täuschen, aber wenn du Deadpool guckst und Zombieland und dann sagt dir jemand, das sind die gleichen Drehbuchschreiber gewesen, sagst du,
nee.
Könnte gut sein.
Ja.
Manche sagen vielleicht auch nein, aber.
Nee, stimmt. Also ist auf jeden Fall artverwandt und ich glaube, Zombieland 2 wird in die gleiche Kerbe schlagen.
Dunkle, herbe Humor, den du halt auch paaren musst mit so einem FSK 18 Rating eigentlich, so ein Stück weit. Ja, da scheint ihr drauf zu haben.
Ich bin bei Six Underground gespannt.
Ja, ich auch.
Inwieweit das dann noch rauszuspüren ist. Money, wir haben es angesprochen.
Ja.
Interessant
hier an der Mammon, Stelle.
Ne? Um wie viel Geld reden wir denn hier? Ja. Und das Ding hat circa 24 Millionen damals gekostet.
Da war ich sehr überrascht erstmal, um das vorwegzunehmen.
Ist nicht so viel.
So eine große Hollywood-Produktion an sich nicht wirklich viel.
Woody Harrelson hat dann wahrscheinlich
20 auch nicht geschluckt.
So mega zugeschlagen, muss man einfach hoffen. Ja, allein in den USA dann 76 Millionen eingespielt und weltweit sind dann wenigstens noch so knapp 25 dazugekommen, sodass man dann so bei 103 Millionen US-Dollar gelandet ist. Genau. Also so rund das Vierfache. Das ist ein guter Schnitt.
Das ist ein guter Schnitt, definitiv. War damals nicht so wirklich groß, auch nicht in Deutschland. Ich weiß, ich war im Kino, da kann ich mich erinnern, aber der Saal war definitiv nicht wirklich gut gefüllt. Und flog so ein bisschen unterm Radar und offensichtlich auch im Rest der Welt, außer tatsächlich dann in den USA. Und ja, das Vierfache sollte solide sein. Ich habe nur jetzt noch im Gedächtnis aktuell die Zahlen nochmal von Will Smiths letztem Flop.
Gemini Man?
Gemini Man hat so 140 Millionen gekostet. Und was ich viel interessanter fand, ist, dass in einem Artikel auch stand, 100 Millionen Werbekampagne.
Von den 140?
Nein.
Ach so, oben drauf.
Oben drauf.
Ich wollte gerade sagen, das
wäre sonst falsch. Nein, aber du kannst 100 Millionen ausgeben halt nur für Werbung. Ne? Ja. So, und deswegen.
Gemini Man war allgegenwärtig.
Gefühlt schon, der Trailer lief auch ein Jahr irgendwie. Ne?
Ja, gefühlt. Kostet
wahrscheinlich auch Geld.
Dann gab es auch viele Instagram-Videos, wo ich dann erst recht gesagt habe, nee, das sieht nicht gut aus.
Und deswegen, ich meine, wie gesagt, hier habe ich ja gesagt, so richtig die Werbetrommel haben sie weltweit nicht gerührt. Von daher wird es deutlich drunter gelegen haben. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass es in Ordnung war. Und dass das Budget nicht der Grund war, warum wir jetzt 10 Jahre warten mussten auf einen zweiten Teil.
Hm.
Hoffentlich.
Was hat man mit den 24 Millionen Budget gemacht? Man hat in Georgia, USA gedreht und an 1-2 Tagen wahrscheinlich auch in LA, was man dann auch im Film sieht, ausgestorben und von Zombies überrannt. Und hat für das ganze Ding 42 Tage gebraucht. Was, ja.
Ja, so eine durchschnittliche,
würde ich auch sagen,
Drehzeit. Ist jetzt nicht bei Parasites.
77 Tage.
76, 77 Tagen, ja. Aber ja.
Interessant fand ich noch, Zombieland hat man nie so richtig was mitbekommen, aber war ursprünglich als Serie geplant.
Genau.
Spürt man an 1-2 Ecken noch oder kann man herausahnen, wenn man es weiß?
Ja, finde ich, hätte auch funktioniert. Wurde dann ja auch sehr, sehr unerfolgreich ausprobiert.
Ja.
Jahre später, ich glaube 2013.
Ja,
spät. Und hat es dann nicht in eine zweite Staffel geschafft, aus Gründen.
Aus Gründen. Die Fans fanden es einfach doof. Weil die wollten eigentlich einen zweiten Teil haben.
Ja, und ganz ehrlich, wenn du dann eine Serie draus machst, dann musst du auch mit dem gleichen Cast weitermachen.
Das wäre schon nicht
wenn
schlecht
überhaupt.
Gewesen. Ja. Und Red Reese hat irgendwann auch gesagt, ich glaube, was über Twitter oder sonst was, Glückwunsch, ihr habt es geschafft, ihr habt die zweite Staffel tot gehatet.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass das der Grund ist, warum es dann so lange gedauert hat. Ich könnte mir vorstellen, die haben versucht, dann vielleicht,
Angst hatten.
Die haben versucht, eine Serie draus zu machen. Originalcast hat nicht hingekriegt, deswegen hat es echt irgendwie dann nochmal 5 Jahre gedauert, bis du dann die Serie aus dem Boden stampfst. Die wurde dann kaputt gehatet, und dann nochmal irgendwie wieder eine Akzeptanz zu schaffen für, boah, jetzt müssen wir halt doch irgendwie das Originalcast nochmal rankommen.
Ja.
Kompliziert.
Mhm.
Die sind jetzt alle super erfolgreich geworden. Was die an Geldkosten bestimmt. Kriegen wir die nochmal ran. Ja. Deswegen ist meine Hypothese. 10 Jahre jetzt.
Hypothese höre ich da schon raus.
Nein.
Ich komme erst mal zu den anderen Kram. Wer hat denn hier zum Beispiel die Kamera geschwungen? Und hier zeichnet sich verantwortlich Michael Bonvillain. Der hat zum Beispiel angefangen unter anderem bei From Dusk Till Dawn 3.
Oh.
Ja, gab es in der Tat.
Das hat aber noch einen Turn gegeben.
das gab noch einen Twist jetzt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da gab, aber
5.
Verschiedene Sachen, auch da viel für Fernsehen und TV, TV-Movie und Fernsehen. dann hervorgestochen nochmal 2008 mit Cloverfield.
Mhm.
Viel Handkamera. Mhm.
Found-Footage-Kram.
Found-Footage, gut durch die gegangen damals. 2013 erwähnenswert Hansel und Cradle, Witch Hunters.
Mit Jeremy Renner.
Mit dem Jeremy. Und 2015 American Ultra.
Ah,
da ist er doch wieder.
Da ist er wieder.
Mensch.
Herrlich.
Da hat er vielleicht schon mal den ersten Handshake mit dem Jesse gehabt oder gemacht.
Den ersten? Vermutlich der.
Stimmt. Nee, war ja danach. Ich war jetzt schon wieder bei Double Taps, siehst du.
Ja, nee.
Da haben sie sich nochmal getroffen.
Ja.
Ja, und dann hier das geheime Handzeichen schon mal gegeben.
Ja.
Ist mir. Schnitt und Montage von Alan Baumgarten. Und das ist ja echt so ein halbes Urgestein, muss man ja sagen.
Ja, ewig dabei schon, ja.
1992, The Lawnmower Man, der Rasenmähermann, Pierce Brosnan, ne? Ist das was? Direkt googeln für die, die weit nach 92 geboren wurden. 2004, Meet the Fockers, also meine hier.
Wie hast du mich genannt?
Meine Schwiegereltern und ich. Dann 2011, war erste Zusammenarbeit mit Ruben Fleischer, 30 Minutes or Less, gerade eben schon gehabt und dann gesagt, lief gut, machen wir direkt nochmal mit Gangster Squad. Zwischendurch dann Trumbo eingeschoben.
Genau,
2015.
Lief nicht so gut, also direkt zu einem anderen Regisseur gegangen.
Genau, nochmal ein bisschen Taschengeld aufgebessert, um über die Runden zu kommen, Trumbo mit Bryan Cranston in der Hauptrolle.
Aber haben sie offensichtlich nicht verkracht, weil wieder zurück.
Venom 2018 dann auch wieder übernommen als Editor und gesagt, jetzt, ne, jetzt kann ich alles machen, also mache ich Charlie's Angels, der jetzt demnächst bei uns hier in den Kino startet. Ich glaube, 6. Januar, wenn ich mich nicht ganz
mein Gott, das kam ja wie aus der Pistole geschossen, das Datum. Unangenehm ist mir das gerade. Mach einfach bitte weiter.
Ja, großer Fanboy, auch da Kristen Stewart wieder mit dabei.
Ja, zwei würden das wahrscheinlich besser machen. Also zwei Kristen Stewart.
Immer, ja. Immer. Musik stammt von David Sadi und der war als Komponist tätig, unter anderem bei 21 von 2008, Ghost Rider 2011, End of Watch 2012 dann, da wahrscheinlich zum ersten Mal mit David Ayer in Kontakt gekommen.
Ja,
und
deswegen 17 Bright.
2017 dann auch die Musik bei Bright übernommen und springt jetzt auch bei Zombieland Double Tap wieder ein.
Nice.
So viel zur kurzen Stab- und Besetzungsrevue.
Ja, wobei, ich schieb's jetzt auf deine allgemeine Verwirrtheit am heutigen Tage.
Habe ich was ausgelassen?
Du hast ein bisschen noch einen wichtigen Darsteller unterschlagen, der jetzt zwar vielleicht nicht namentlich erwähnt wird.
Warte.
Aber.
Ja, nee, das kannst du ja nicht bringen.
Aber.
Den habe ich ja, also sowas von absichtlich.
Genau, und aber es dreht, der ganze Film dreht sich ja darum und deswegen. Finde ich es unglücklich, dass du jetzt hier die Twinkies nicht erwähnt hast.
Asche über mein Haupt.
So.
Toll.
Den hast du nicht kommen sehen. Oh Mann, schön.
Es ist kein Contest, es ist eine Zusammenarbeit hier, Alex.
Ich wollte einfach nur ein bisschen einzahlen in das Bett, das du dir heute selber gemacht hast.
Du meinst das Grab, was ich mir hier anfange zu schaufeln.
Ja, wegen mir das.
Stück
ich,
für Stück.
Ich bin den kleinen Tod in der letzten Folge gestorben.
Oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Das ist schon so lange her.
Das Alter, ja. Die Drogen, der Alkohol, es ist einfach.
Heute ist es alles bei dir, glaube ich.
Heute ist es alles, heute kommt alles zusammen, ne?
Ja.
Die Medikamente kommen ja, wahrscheinlich.
Ich würde sagen, die haben dir gesagt, ne? Die Medikamente nicht mit Alkohol, ist ja auch egal, komm.
Ich lasse mir noch nicht vorschreiben.
Genau.
Wie Spaß zu haben habe.
Hast du Hypothesen vorbereitet?
Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir kommen zur tiefer gehenden Analyse von Zombieland, um mal zu gucken, ist das was oder nicht. Und ihr kennt uns, in jeder Review-Episode widmen wir uns Hypothesen. Scharf formuliert, wo wir versuchen, uns dran langzuhangeln an der Filmanalyse. Hypothese Nummer 1. Zombieland beweist, wie flexibel das Zombie-Film-Genre ist. Und Zombieland ist ein überlanger und inhaltsloser Kurzfilm.
Okay.
Alex, nimmst du zur Kenntnis? Wenig überraschend.
Ja.
Das deutet schon wieder
du hast ja
auf
so
Konformität hin.
Ah, keine Ahnung. Aber wir hatten ja, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger. Und wir haben ja auch über Filme gesprochen, die wir halt.
War das deine alte Frauenstimme?
Nicht über die, möglicherweise. Gut, ne? Über Filme gesprochen. Wir wussten ja, dass wir, glaube ich, beides ganz interessant finden und deswegen das jetzt nochmal als Aufhänger genommen. Und du hast ja auch schon angekündigt, dass in etlichen Folgen auch vorher, gerade in Antizipation auf das Release von Zombieland Double Tap,
Fremdwörter.
Schlag's nach, dass wir es, glaube ich, ganz gut fanden, den ganzen Spaß. So, von daher.
Und dann schreibe ich solche Hypothesen auf?
Ja. Ich habe ja den Plot schon quasi direkt im Eingang einmal vernichtet. Quasi vor dem Bus geschubst. Ja,
genau. Mit dem Federhandschuh rechts und links nimmt das Zombieland. Also,
die Synopsis hatten. Weil lass uns doch da gleich einsteigen nochmal. Ich bin da tatsächlich bei dir, leider, muss man halt einfach sagen. Ich meine, ja, du erkennst, dass das vielleicht so ein bisschen Pilotcharakter hat für eine Serie, ne? Um so die Figuren so ein Stück weit einzuführen und das Universum zu skizzieren. Aber wenn du es halt wirklich runterbrichst, dann ist da halt nicht mehr viel mehr Fleisch übrig für die Zombies, als was du schon in der Synopsis hattest.
Ja.
Also viel mehr ist halt vom Plot halt nicht wirklich, ne? Die wollen halt so noch zu einer Location, Traumlocation irgendwie, und das ist eigentlich nur der Weg dorthin. Und unterm Strich geht's halt um die sozialen Interaktionen der vier Figuren untereinander, ne? So, das ist es halt schon. Ich meine, die Laufzeit spiegelt das ja so ein Stück weit wieder, ne? Der ganze Kram geht ja nur eine Stunde 45 oder so, also es
88
ist,
Minuten, ja.
Genau, oder anderthalb Stunden. Passt ja, ist ja meistens so, ne, bei solchen Genrefilmen. Aber ja, so, und dann hast du so ein bisschen, ich meine, das Intro ist cool und die Etablierung der Welt auch.
Mhm.
Wird auch immer mal wieder visuell dann so ein Stück weit aufgegriffen, sorgt dann für mich auch für so ein bisschen den Schulterzug, Schmunzler so. Viel mehr ist es aber auch nicht. Und gerade in diesen ersten 20, 30 Minuten wird dann auch immer mal wieder gerne so eine Super-Slow-Motion eingeschoben, wie du die auch im Intro hattest, und dann veräppt das komplett.
Mhm.
Es verschwindet für den Rest des Films irgendwie wieder, weil ich dachte, als ich damals zuerst da war, stilistisches Mittel, und dann aber doch nicht mehr. So wie es ist jetzt abgenutzt, stumpf geworden, brauchen wir nicht mehr für den Rest des Films. Weil die waren teilweise echt schick, die Szenen. Und so, jetzt aber, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte eigentlich, weil du dich jetzt gerade fragst, ist,
ja?
Wenn der Plot nicht so viel hergibt, dann musst du ja irgendwie die Zuschauer irgendwie bei der Laune halten. Und das machst du dann entweder, weiß ich nicht, mit einem, was hast du für Optionen, ne? Ein sympathisches Cast, die Dialoge gut rüberbringen, oder hast du eine visuelle Handschrift, die dich dran bleiben lässt. Und gerade in der ersten halben Stunde finde ich, dass gerade die visuelle Handschrift sehr präsent ist und sich dann aber verliert. So, wie siehst du das denn?
Gut, ich dachte jetzt, wo kriege ich die jetzt dazwischen, ne? Also wusste jetzt nicht ganz, war das jetzt Kontra, aber das ist schon ins Pro gegangen,
war doch.
Das jetzt quasi schon das Fazit?
Nee. Also ich bin von der Synopsis halt, habe ich halt versucht, ja, den Bogen zu schlagen, weil da kommt nicht viel zu der visuellen Handschrift, wo die probiert wurde, aber auch nicht so richtig geglückt ist. Relativ viel Kritik eigentlich erstmal.
Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Das sind auch so meine größten Punkte, die ich habe. Also das Drehbuch, also muss man ganz klar sagen, im Endeffekt passt es auf den Bierdeckel drauf, ne, wie man so schön sagt. Also die Story ist in zwei Sätzen irgendwie beschrieben. Synopsis muss man dementsprechend schon aufpassen, was man halt sagt, oder beziehungsweise muss man sogar gucken, was man sagt, weil viel gibt's eigentlich nicht zu erzählen. Wo ich dann noch das Problem hatte, dabei waren halt auch so ein paar Drehbuchsachen, wo du auch merkst, dass im Filmverlauf selbst, dass du zwar eine gute Basis schaffst und die Charakter dann einführst, aber nicht nur das Visuelle, auch so ein paar Plotpoints werden immer schluffiger geschrieben, so.
Mhm.
Ich hatte so ein bisschen das Problem, es gibt ja eine Szene im Supermarkt, wo dann die ganze Gang zum ersten Mal zusammentrifft, wo ich dachte, gerade eben wäre noch Zombies gemetzelt, und auf der einen Seite hast du dann aber dieses Geschwisterpaar, was da jetzt wie lange ist, ohne Gegenwehr, ohne Waffen, also waren die da, also wie haben die es denn da geschafft?
Haben sich totgestellt.
Ah, totgestellt, das ist eine Möglichkeit.
Ja, kann ich verstehen. Lazy Writing an der Stelle.
So ein bisschen,
hinterfragt's nicht zu sehr.
Bisschen Lazy Writing, und dann auch der Plan, ich habe es in der Synopsis erwähnt, Columbus will eigentlich gucken, ob seine Eltern noch leben.
Ja.
Wird in Aussicht gestellt, ist wahrscheinlich
Nicht von Erfolg gekrönt,
aber dann für alle vier zu sagen, lasst uns doch jetzt den Masterplan fassen, wir fahren jetzt in irgendeine Location, um vielleicht ein bisschen Spaß zu haben, um da zu gucken, was da so geht. Dachte ich, okay, kann ich machen, ist relativ einfach gemacht, aber gerade wo man dann da auch ist, in diese Location ankommt, so viel kann man schon mal sagen, gibt's dann so Handlungsaspekte, wo ich sage, so, das macht für mich gerade keinen Sinn. Ja, man stößt wieder auf Zombies, und dann gibt's eine Situation, wo man völlig sinnloserweise sein Fahrzeug, sein lebensrettendes, schützendes Fahrzeug einfach so hergibt in so einer super sinnlosen Aktion,
ja,
und sich dann in Sicherheit wiegt, in einer Attraktion, wo ich sage, so, das war doch jetzt Quatsch. Das ist wie, oh mein Gott, der Killer ist im Haus, ich flüchte auf den Dachboden.
Ja, also das ist sowieso Quatsch, aber es ist besonders Quatsch, wenn die Figuren eingeführt werden als super smarte Con-Artists,
ja,
die halt wissen, wie die, also die unheimlich clever agieren.
Gewitzte Geschwister.
Genau, so, und dann stellen sie sich halt selten dämlich an irgendwie, wenn es halt drauf ankommt. Und ja, das war so von der Charakterentwicklung
war es ein bisschen
rückwärtig.
Ja, war es ein bisschen flach.
Und also auch, da hat sich nichts entwickelt, sie haben eher Rückschritte gemacht dann.
Ja, und auch der Weg dahin, quasi auch zur Endszene, war so ein bisschen, ja.
Und zu guter Letzt, von meiner Seite noch der größte Kritikpunkt, dass von diesen vier Hauptcharakteren, die wir haben, die werden uns vorgestellt über den ganzen Film so ein Stück weit, auch was die Beweggründe sind und so ein bisschen Background. Ich meine, bei der Figur von Jesse Eisenberg kriegen wir den meisten Input, und dann wird es halt, ebbt das immer mehr ab, was sie uns dann da wirklich an Futter geben. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil gerade dann halt die junge Schwester von Abigail, also Breslin, porträtiert, bleibt mega blass, finde ich. Hätte mich sehr interessiert, wie die beiden, wie du auch sagst, ne, wie sind sie da hingekommen, wo wir sie finden? Wie haben die überhaupt sich da durchgeschlagen? Wir sehen, wie sie sich vorher durchgeschlagen haben. Aber diese Bauernschleue, wie ich es immer wieder so schön nenne, zu haben, nützt dir ja möglicherweise nur so begrenzt viel, wenn du nicht bereit bist, irgendwelche Leute da umzunieten. Zombies, ne? Nicht Leute, sondern tote Menschen. Da fehlte mir halt so ein bisschen, dass sie das genauso ausgeschmückt haben. Und wir haben es gesagt, bei einer Laufzeit von 88 Minuten wären die 2 Minuten wahrscheinlich auch noch da gewesen. Und das hätte ich einfach gerne noch gehabt, weil ich glaube, dass es mir dann die Figuren auch noch ein bisschen nahbarer gemacht hätte.
Bei Woody Harrelson probiert man es ja.
Bei Woody Harrelson probiert man es und das reicht mir auch, weil das passte vom Ton, das fand ich positiv, gut rein. Nicht da zu sehr zu ernst, zu emotional zu werden und sie da erwischen sie, finde ich, genau die Kurve, wo du wieder rausgehst, bevor es zu schlimm wird, obwohl er da ja irgendwie halt Emotionen zeigt auch. Eher untypisch charakterlich da für ihn. Das hat aber für mich irgendwie gepasst. Das wurde nicht zu dramatisch. So. Und wie gesagt, bei den Mädels kommt dann gar nichts mehr.
Ja.
Eigentlich.
Ja, das ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Ja. Und da hatte ich auch so ein bisschen Eindruck, wie kann man da ein Gegengewicht schaffen? Ja. Und das kann man natürlich, indem man einen sehr starken visuellen Stil macht. Ja. Und gerade das Intro von Zombieland dreht das da auf Max-Anschlag 100. Das
bleibt einem aber lange im Gedächtnis, ist es mir auch nach dem ersten Kinobesuch geblieben.
Genau, aber für den Kontrapunkt.
Wir sind noch bei Kontra, oh mein Gott.
Muss man halt sagen, es sind halt einfach zusammenhangslose Beauty-Shots, die helfen, die Welt so ein bisschen einzuführen.
Genau.
Aber die im Endeffekt halt einfach nur so ein bisschen, ja, sind einfach Beauty-Shots, wo man sich dann teilweise in diesen Shots auch selbst noch fragt, ne, da, man sieht so Feuerwehrmänner, wo ich mir so denke,
was ist denn da passiert?
Was löscht der denn jetzt gerade? Ja. Das ist doch einfach nur Mittel zum Zweck, um ein cooles Slow-Mo mit Titelanimation zu machen.
Zum Teil dachte ich zuerst, etabliert er die Welt. Dann gibt's so Szenen, wo du vielleicht ein bisschen schmunzeln musst, wo du dir denkst, okay, willst du mich jetzt dann, nachdem du die Welt ein bisschen etabliert hast, noch zum Lachen bringen? Und dann hast du aber, wie gesagt, wie die Szene mit den Feuermännern, wo du denkst, das ist jetzt weder zum Lachen, noch hilft es mir, die Welt zu forschen. Was zum Geier machen die da eigentlich?
Dann gibt's auch so eine Szene von einem Bordell, wo ich denke so, okay.
Das hat mich eher zum Lachen gebracht. Das ist die, auf die ich mich bezogen habe.
Da kann man lachen, wo ich mir aber denke, da will mich gerade jemand anknabbern und ich renne mit meinem Geld und mit meinem Bierkrug dann irgendwie weg. Das fand ich komisch.
Dich will ich mal sehen.
Oh Gott, mein gutes Craftbier, das hat 7 Euro gekostet. Möglicherweise auch das, ja. Aber im Endeffekt muss man sagen, es hat so eine fette Musikvideo-Montage. Ästhetik.
Ist es ja auch so ein Stück weit.
Wo ich mir denke, ja, cool, aber in dem Moment ist es für die Narration halt einfach nicht.
Wie gesagt, die Super Slow Motion taucht auch nicht wirklich allzu oft nochmal auf.
Es gibt ein, zwei Szenen.
Genau.
Aber
die sind auch schick. Aber präsenter ist tatsächlich ja dieses Einblenden der Regeln. Und das wird ja auch zum Glück eigentlich den ganzen Film über aufgegriffen und ist ja auch so ein springender Punkt im Plot, dass du dir, dass es gut ist, wenn du Regeln hast, um dein Leben so ein bisschen zu strukturieren, ne? Das ist ja so ein bisschen die Quintessenz, handlungsmäßig, glaube ich, die rüberkommen soll. Aber das ist auch vielleicht nicht so schlecht, dass wenn du immer mal mit deinen eigenen Regeln brichst, um neue Erlebnisse zu
Damit würde erfahren. Ich quasi zu den Pro-Punkten überspringen.
Ja, weil wir haben, glaube ich, relativ viel gebasht dafür, dass wir eingeleitet haben mit, wir finden den Film eigentlich ziemlich gut.
Und
wir
freuen uns auf den zweiten Teil.
Ja, wie Bolle.
Genau, Bodylamp, Double Click.
Was? So, ja, jetzt müssen wir erklären, warum.
Ja, warum eigentlich? Bro, du hast es erwähnt, genau, es gibt nämlich auch trotzdem visuelle Gestaltungs Punkte.
Meine Gott, heute ist aber echt schwierig mit dir.
Die sich dann doch irgendwie wesentlich stringenter irgendwie durch den Film ziehen. Und das ist das Regelwerk von Columbus, also Jesse Eisenberg, der als Nerd ein paar Regeln entwirft, ne, immer anschnallen und wenn du einen Zombie erschossen hast, dann auf jeden Fall ein zweites Mal draufhalten.
Double Tap,
weil dann kannst du dir nur sicher sein, dass der auch wirklich tot ist. Also
hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich auch dann, also bis ich jetzt nochmal geguckt habe, das ist ja der Titel vom zweiten Film ist. Das fand ich relativ lustig und bin gespannt, ob das aufgegriffen wird im zweiten Teil, das Double Tap.
Gucken wir mal.
Ja.
Und das ist ein ziemlich cooler Kniff, den man macht. Also so Texttafeln, seine Rules, die er hat, grafisch in das szenische Bild halt einbetten, auch noch animieren.
Einbetten, also die sind keine Overlays, sondern die sind ja dann wirklich Fußen im in der Szene. Also genau. Die Figuren interagieren teilweise auch damit. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt auch schon so eher eine Sache, wo ich gesagt habe, da habt ihr euch Mühe gegeben. Das war, glaube ich, was aufwendiger. Und das kann ich gut wertschätzen.
Ja.
Und das zieht sich halt auch Gott sei Dank durch den ganzen Film und wird dann auch sehr pointiert immer wieder eingesetzt, um so bestimmte Punkte zu verdeutlichen, auch mit oftmals viel Humor.
Genau.
Nee, das fand ich richtig gut, dieses animierte Regelwerk. Und pro Punkte muss ich dann doch wieder zum Intro hüpfen, weil, du hast es auch schon gerade angerissen, super Slow Motion, man hat einen Soundtrack von Metallica. Und das ist so einprägsam, wie es gemacht ist. Und auch da gibt es Titelanimationen, die mit den Menschen in den Slow Motion interagieren.
Wenn die das übrigens im zweiten Teil nicht machen, flipp ich aus, ne? Mich das gleiche Intro quasi vom Stil her.
Film geht an und Alex schmeißt sein Popcorn einfach ins Programm.
So eine Scheiße, ich geh. Keine 30 Minuten läuft der Film und dann wird direkt hier
eskaliert. Abbruch. Und das ist so ein Ding und das habe ich, das denke ich mir immer wieder, wenn ich mir Zombieland dann nochmal einlege und nochmal gucke, ist so, da freue ich mich richtig drauf. Jedes Mal, wenn ich mir Zombieland nochmal anschaue, jetzt müssen wir nochmal knistern oder wollen wir jetzt das Licht ausmachen, weil dann macht's jetzt, weil ich will dieses Intro jetzt gucken, diese ersten 5 Minuten.
Kommt selten genug vor, dass du das in einem Film sagst, ne? Dann wird gerne mal, wie du es gesagt hast, über das Intro hinweg geknuschelt.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Oder halt nochmal reingekommen oder irgendwie nochmal einen Tee gemacht oder was weiß ich. Nee, also das ist wirklich so visuell einprägsam. Damit haben sie sich so ein kleines Denkmal auf jeden Fall gesetzt.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir haben irgendwie Plotpoints, die nicht so sauber sind und ein Drehbuch, was relativ übersichtlich ist, dafür aber eine visuelle Gestaltung, die vielleicht ein bisschen nach hinten abnimmt, aber trotzdem einprägsam ist, nochmal. Mhm. Und für mich, was das andere Gegengewicht ist, ist halt einfach der Cast.
Das ist der größte Pluspunkt und das ist der Grund, warum der Film überhaupt funktioniert am Ende des Tages.
Also alle 4, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin und Emma Stone, um sie nochmal zu erwähnen, haben halt einfach so eine wirklich passende
Chemie.
Homogene Chemie zueinander.
Großartig.
Dass man denen das halt einfach, so wie sie spielen, komplett so abkauft.
Genau, also du hast natürlich dann wahrscheinlich dieses pointierte, haben wir schon erwähnt, Drehbuch, das so mit diesem Humor kommt und dann hast du halt da einfach 4 Leute, die offensichtlich untereinander so einigermaßen harmonieren und einfach diese Dialoge auch mit dem nötigen Witz rüberbringen. Und das ist ja auf den Punkt, finde ich. Also das Cast, gerade weil damals noch nicht alle so wirklich durch die Decke bekannt waren, außer Woody Harrelson, machen das halt großartig, finde ich.
Ja. Also man muss sagen, jeder Charakter ist irgendwie natürlich klischeebelastet, überdreht.
Natürlich.
Aber irgendwie schaffen sie es doch, so auch im Konglomerat mit allen 4 dann so eine Liebenswertigkeit einfach halt auf diese Rollen draufzukriegen und dann im Team auch als Familie so zu wirken, wie man sich halt so zusammenraufen muss und ja.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ne, weil du sagst, dass die Figuren klischeebehaftet sind, klar sind sie das, aber der Film macht ja auch gar keinen Hehl draus, dass er ist ein klischeebehafteter Film, ne, der durch jede Trope eigentlich durchgeht. spielt oder zahlt auch dann so ein bisschen in den Humor dann dadurch ein.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Und worin sie dann spielen müssen, und das finde ich, da kann man Zombieland so ein bisschen herausstellen, ist halt einfach der Genre-Mix. Also ganz oft ein Punkt hier in unseren Reviews, genau das macht uns an und genau das hebt viele Filme halt hervor. Wir haben es ein paar Jahre vorher bei Shaun of the Dead zum Beispiel gesehen, also es geht.
Der ja auch eindeutig ein Vorbild hier gewesen ist an der Stelle.
Hat auch Ruben Fleischer selbst gesagt, dass er sich das so ein bisschen, dass es so ein bisschen Inspirationsquell war.
Ja.
Der hat das ja schon gezeigt und wir haben irgendwie ein Zombie-Basisthema und bauen da aber so eine britische Komödie mit so einer kleinen Rom-Com rein. Und das war süß und fluffig und hat Kultstatus erlangt, muss man einfach so sagen. Und ist
absolut,
halt weltweit bei allen irgendwie
hat,
auf dem Schirm.
Genau, hat gezeigt, Zombie-Filme können mehr sein. So ein Genre-Mix kann funktionieren.
Genau, und Zombieland macht das halt ebenso. Wir haben halt eine Zombie-Apokalypse, bauen so ein bisschen. Ich nenne es einfach nochmal allgemein Coming of Age drin. Also Jesse Eisenberg muss sich halt ein bisschen selbst entwickeln, über seinen Schatten springen, muss dann auch mit anderen interagieren und alle 4 zusammen müssen sich irgendwie neu finden und zusammenraufen. Gleichzeitig hast du so ein Buddy-Movie, gerade am Anfang, wo halt Tallahassee und Columbus zusammenfinden.
Ja.
Das könnte man, hätte man sich auch locker in einem Film schon alleine wahrscheinlich irgendwie angucken können.
Jetzt wurde mir das diesen Floh ins Ohr setzt, eine valide Option tatsächlich, ja.
Wenn es dementsprechend gut geschrieben wäre.
Columbus Tallahassee Spin-off.
Ja, und du hast dann noch diese Road-Movie-Komponente, ja. Die hast du ja auch nicht überall. Also, ja. Also gerade.
Und der Comedy-Faktor.
Und klar, und ganz klar der Comedy-Faktor. Also ja. Gerade irgendwie so, weiß ich, Dawn of the Dead, irgendwie Einkaufszentrum, Dawn of the Dead auch relativ klein in der Stadt. Ja. 28 Days Later fällt mir noch ein, wo du so eine Road-Movie-Komponente mit drin hast. Ja. Aber nicht im klassischen Sinne Road-Movies, eher so ein bisschen, eher so wirklich Fluchtszenario. Ja, und das schafft er gut zusammenzuschreiben. Beziehungsweise gut zusammenzuführen. Diese vier Genres, und es geht halt auch sehr homogen auf.
Ja. Sehe ich genauso. Soll ich nochmal resümieren?
Resümieren, so ein Fazit quasi in zwei Sätzen.
Zwei Sätze. Ich? Als ob.
Ja, ich weiß.
Nee, aber bei aller Kritik, die wir gesagt haben, wenn der Plot nicht so viel hergibt, was brauchst du, damit ein Film trotzdem funktionieren kann?
Zwei Kristen Stewarts.
Korrekt. Wenn das auch nicht ist, brauchst du ein cooles Cast, ein Genre-Mix, den man versuchen kann, der im Idealfall funktioniert. Und dann kann das trotzdem, glaube ich, eine runde Nummer werden. Und bei aller Kritik, die wir hatten, sind einige Faktoren gegeben, nämlich eben diese.
Mhm.
Und das macht das für mich zu einem unterhaltsamen Zombie-Film, der quasi nach Shaun of the Dead auf jeden Fall relativ weit oben steht, was so meine Lieblings-Zombie-Filme angeht. Und genau deshalb beantworte ich schon mal meine Frage, die ich dir üblicherweise stelle. Ja, wir brauchen den zweiten Teil unbedingt. Genau, also von meiner Seite daher eine vielleicht nicht komplett uneingeschränkte Empfehlung, aber eine eindeutige Empfehlung, dass, falls da jetzt in den letzten 10 Jahren euch nicht schon mal untergekommen ist, man da auf jeden Fall nochmal, ich glaube, auf Netflix gehen kann.
Mhm.
Weil Netflix. Da ist er verfügbar, glaube ich. Schauen.
Es gibt so eine Website, die heißt Screen Junkies, und die machen immer Honest Trailers. Und die hatten jetzt zum Anlass genommen, auch Zombieland zu machen. Und relativ frühzeitig kam das Fazit, Zombieland ist die lautere und dümmere Version von Shaun of the Dead. Und das kann man böswilligerweise,
die Hollywood-Variante halt, ne? Was willst
aber
du
auch guterweise so sagen. Zombieland überdreht, quietschbunt, laut, frech und überzogen, muss man einfach so sagen. Und wir haben eine flache Story, aber wir haben eine überzeugende visuelle Gestaltung, die nicht ganz in der Waage ist oder das bis zum Schluss durchzieht, aber es schafft halt mit diesem starken und harmonischen Cast halt einfach richtig gut zu funktionieren und einfach so ein gelungenes, rundes Ding zusammenzuwerfen, wo man sagt, ja, gucke ich mir gerne nochmal an. Ist nett gemacht und es gibt ein, zwei Sachen, siehe das Intro, wo man sagt, alleine deswegen gucke ich mir das Ding gerne nochmal an.
So sieht's aus. Da waren wir uns wieder mal einigermaßen einig tatsächlich.
Furchtbar.
Ja. So, bevor wir jetzt hier die Säge streichen, nach dem ganzen Gerede, habe ich tatsächlich unheimlich Bock, ja. Aber ich weiß nicht, wo. Keine Ahnung.
Auf was denn? Twinkies?
Ja, das wäre schon richtig geil eigentlich. Verdammt nochmal.
Muss zugeben, ich habe diese Dinger noch nie gegessen. Oh Gott, nein. Ekelhaft.
Bitteschön.
Das sind ja hier Props für alle, die nicht bei YouTube sind.
Drüffel doch mal.
Twinkies.
So.
Die sind gefüllt sogar, ja?
Die sind gefüllt mit ganz viel Liebe.
Oh Gott. Da gehe ich wahrscheinlich mit einem Kilo mehr hier nach Hause.
Hast du noch nie ein Twinkie gegessen?
Nee, ich habe noch nie ein Twinkie gegessen.
So, das heißt, du kannst gar nicht nachvollziehen, warum Tallahassee da seinen Verstand drüber
ich
verliert.
Ich war ja in der Tat schon mal auf dem nordamerikanischen Kontinent.
Ich musste ja übrigens auch den Zahn ziehen. Die Dinger werden schlecht, ne? Die haben ein Verfallsdatum.
Sagt er ja auch im Film, ob das glaubt oder nicht. Aber es gibt ein Expiration Date. Oh, die Füllung ist krass.
Süß. Das Wort ist süß.
Außenrum, das kenne ich ja. So was ähnliches, so ist hier so hier Eierschlagschaum, bla, Speisen. Gibt es ja auch mit dieser Cremefüllung noch. Hätten wir eigentlich vorher abmoderieren sollen? Ich weiß es gar nicht.
Ich wollte das eigentlich auf Band haben, deswegen habe ich den Scheiß jetzt auch eingestreut. Ich muss ja zugeben.
Wo gibt's die Dinger denn?
Im Internet.
Wie kriege ich das jetzt hier
raus? Das ist schon so ein bisschen Guilty Pleasure, ne? Also ich kann verstehen, jetzt warum man sich davon irgendwie 3, 4, 5 Dinger reintrümmert.
3, 4, 5? So, jetzt kommt der cremige Teil.
Ob das jetzt gut für dich ist? Wieso habe ich meins jetzt schon weggeatmet?
Einer muss doch weiter erzählen. Mm. Außerdem habe ich es nicht aus der Verpackung bekommen.
Isst du doch einfach mal.
Hutblock.
Und ich weise die Leute darauf hin.
Hut-Podcast.
Dass wir neben den
Movie Kitchen.
Genau, neben dem Food-Podcast, an dem ihr gerade teilnehmt, auch immer mal über Film-News, Trailer reden und auch unsere Reviews haben. Findet dort zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal gerne da das Glöckchen drücken. Und falls euch dieses Subsegment, das wir ja heute eingestreut haben, gefällt, lasst uns das doch gerne wissen in den Kommentaren, nachdem ihr auf die Glocke gedrückt habt. Gerne liken. Freuen wir uns immer drüber.
Immer.
Und ansonsten findet ihr uns auch auf den sozialen Medien natürlich.
Instagram, Twitter und oder Facebook.
Genau. Alles das, wenn ihr es nicht verstanden haben solltet, kein Problem. Die Links sind trotzdem alle da, irgendwie weiter unten in der Videobeschreibung zum Beispiel.
Oder klickt die Untertitel bei YouTube an.
Genau. Und in den sozialen Medien findet ihr uns unter NSRT Podcast. Gerne auch den Hashtag NSRT Podcast bemühen. Und genau, ich komme nicht um den Dope-and-Shirt-Hinweis umhin. Ich trage es wieder wie kein zweiter heute für euch. Und ich glaube, das wäre mein Wort zum Sonntag hier an der Stelle.
Coole Shirts im Shop, wenn ihr wissen wollt, wo es Twinkies gibt.
Dope. So viel Zeit muss sein.
Im Dope-and-Shop, wenn ihr wissen wollt, wo es Twinkies gibt. Einfach uns eine Nachricht schicken oder Video und oder Podcast kommentieren.
Genau. Und spätestens in den sozialen Medien halte ich auch auf den Laufenden, wenn das His und Mit T-Shirt im Dolby Store verfügbar ist für euch.
Eine ganz große Kunst, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
So. Von daher bedanke ich mich fürs Zuhören. Entschuldige mich dafür, dass jetzt vielleicht einige mega Hunger haben. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich bei dir.
Dankeschön, Alex. Danke für Weiß und Trank.
Ja. Bewirte gerne, man tut, was man kann. Ne?
Ah, wunderschön.
Genau. Nächste Woche geht's wieder weiter mit
Update.
Mit einem Update. Ich weiß nicht, ob man noch hier irgendwas Besonderes sagen muss. Viel Spaß. Trick or Treat. Halloween-Episode. Special.
Ist in mit.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Danke dir. Bis nächste Woche.
Viel Spaß beim Feiertag für alle, die ihn haben.
Ja. Bis und mit. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.